NDR Info. Redezeit.
Ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bormann. Ihnen einen schönen Abend. Worüber reden wir? Wir reden über den Iran und über das Atomabkommen. Sie haben es womöglich in den Nachrichten verfolgt. Die westliche Welt gibt sich da recht euphorisch. Präsident Obama spricht von kluger Diplomatie. Sein Außenminister John Kerry meint, die Welt sei nun sicherer geworden. Und die EU-Außenbeauftragte Mogherini spricht von einem Sieg der Diplomatie. Unser Außenminister Steinmeier spricht von einem historischen Tag und sieht den Iran auf dem Weg zur Rückkehr in die Weltgemeinschaft. Und was sagt man im Iran? Mit dem Ende der Sanktionen des Westens sei in der Geschichte Irans eine goldene Seite aufgeschlagen, so der Präsident Rouhani. Kritische Stimmen gibt es natürlich auch. Die kommen vor allem aus Israel und aus Saudi-Arabien. Israels Ministerpräsident Netanyahu ist überzeugt, der Iran werde den Nahen Osten weiter destabilisieren und weltweit Terrorismus verbreiten. Wir fragen heute Abend, ist das ein Ende der Eiszeit mit dem Iran und zwischen dem Westen? Und was ist von dem Iran zu erwarten? Konkret an Sie, kann man dem Iran trauen? Die Wirtschaft jubelt, das haben wir gehört, wittert Geschäfte. Doch wie steht es da mit den Menschenrechten auf der anderen Seite? Wenn Sie mitreden möchten, 08000 441 777.
Also ich glaube, die ganze Region ist ja im Moment ziemlich bewegt und da ist so ein Zeichen der Entspannung sicherlich besser. Man hat ja in der Vergangenheit gesehen, die Sanktionen helfen immer nur begrenzt, wenn überhaupt, und den Personen, die dort leben, sicherlich am wenigsten. Und das muss man halt jetzt nach wie vor noch diplomatisch begleiten.
Ich finde, es ist wichtig, aufeinander zuzugehen und auch wieder den Staaten Vertrauen zu schenken, weil ja alles dicht zu machen ist halt auch schwierig und keine Lösung. Aber skeptisch bin ich natürlich trotzdem.
Naja, also es ist ja so, diese Sanktionen können ja jederzeit wieder ins Leben gerufen werden. Wenn also der Verdacht besteht, dass die weiter oder überhaupt an Atomwaffen arbeiten. Und das wäre für die Bevölkerung selbst natürlich schon sehr notleidend. Ne? Denn die haben ja in der Vergangenheit sehr viel Not gelitten. Das Land stand ja am Abgrund.
Auch für die Exporteure ja gerade oder die Exportunternehmen, für die ergibt sich natürlich neue Chancen. Also ich denke, da wird sich einiges tun jetzt in der nächsten Zeit.
Das ist sicher gut, aber es wird Saudi-Arabien ärgern, ne? Weil der Ölpreis dadurch noch tiefer sinken wird. Da wird es richtige Spannungen geben.
Es kurbelt die Wirtschaft in Deutschland an, Kuba und Iran. Natürlich wird da wieder viel verdient, aber tut vielleicht uns auch gut. Ich meine, die stehen doch schon alle in den Startlöchern, Herr Gabriel in Kuba. Der war doch schon im Iran, glaube ich, ne? Das machen die doch nicht, weil sie so freundlich sind, sondern weil sie Umsatz machen wollen.
Über die Wirtschaft reden wir natürlich auch. Das Thema heute Abend, das Ende der Eiszeit. Was ist vom Iran zu erwarten? Ist die Rückkehr des Irans, ist das eine Rückkehr in die Weltgemeinschaft, wie es Außenminister Steinmeier beschreibt? Und wenn ja, was heißt das dann für den Nahen Osten? Wie ist das mit der Feindschaft zwischen Iran, Israel und Saudi-Arabien? Verschieben sich da die Kräfte? Und wie gesagt, wir reden über die Wirtschaft und wir reden über die Menschenrechte. Dazu können sicherlich auch Sie Ihre Meinung haben, eine Meinung dazu, dann rufen Sie uns an. 08000 441 777. Wilfried Buchter ist Islamwissenschaftler und Autor, sitzt im Studio in Berlin. Guten Abend, Herr Buchter.
Guten Abend.
Herr Buchter, die Nachrichten hörten sich so an: Iran erfüllt das Atomabkommen, USA und EU heben Sanktionen auf. Für wen ist das eine gute Nachricht?
Das ist erstmal eine gute Nachricht für die Gesamtheit des Volkes, das, wie ja schon mehrmals gesagt, in den anmoderierten Stimmen sehr unter den Wirtschaftssanktionen gelitten hat und auch deshalb zu Recht jubelt. Es ist auch eine gute Nachricht für die iranischen Pragmatiker und Reformer, die mit sehr viel Vorsicht und Behutsamkeit schon seit Jahren, genauer gesagt seit 10, 15, 20 Jahren immer wieder versucht haben, das Land vorsichtig langsam zu öffnen, bislang aber immer gescheitert sind am vehementen Widerstand der Konservativen in der Machtelite.
Über die Öffnung reden wir, reden auch über das Volk, sprich wie es den Menschen dort geht. Der Zweite im Bunde sitzt ebenfalls im Hauptstadtstudio in Berlin, das ist Wenzel Michalski. Er ist Deutschlanddirektor von Human Rights Watch. Guten Abend, Herr Michalski.
Guten Abend, Herr Bormann.
Wenn wir das durch die Brille der Menschenrechte betrachten, für wen ist das eine gute Nachricht?
Also wir können nur hoffen, dass es eine gute Nachricht für die Menschen im Iran sein wird. Bisher sehen wir hier noch keine Veränderungen. Es gibt auch keine Anzeichen, denn Menschenrechte waren in Gesprächen kein Thema. Das heißt, es gibt noch sehr viel zu tun und wir bleiben da dran.
Gut, darüber wollen wir reden. Sie können uns aufklären, was da geschieht im Iran in Sachen Menschenrechte. Und Michael Tokhus sitzt hier in Hamburg im Studio. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der Deutsch-Iranischen Handelskammer. Das Wort Handel ist da drin. Guten Abend, Herr Tokhus.
Guten Abend, Herr Bohan.
Für Sie ist es wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal das Wörtchen Handel nehmen, nur eine gute Nachricht.
Nun, für uns ist es in erster Linie eine gute Nachricht. Wir haben fast 10 Jahre auf diesen Tag gewartet. Ich möchte aber, bevor ich über die Chancen und Möglichkeiten der Wirtschaft spreche, doch noch mal darauf hinweisen. Wir haben jetzt genau 72 Stunden, wo ein positiver Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde dazu geführt hat, dass eines der größten weltweiten Probleme gelöst worden ist, und zwar friedlich, diplomatisch. Immerhin ein Konflikt, der mehrfach am Rande stand, militärisch zu werden, wo man morgens die Zeitungen aufgeschlagen hat und schon sehr konkret sehen konnte, welche Bomben wo in Teheran abgeworfen werden sollten. Deshalb denke ich, wir sollten uns zunächst einen kleinen Moment zumindest nehmen, uns darüber auch einfach mal zu freuen. Und
das heißt, Sie trauen dem?
Wir trauen dem eindeutig. Mhm. Ja, wir trauen dem.
Frage an Herrn Michalski von Human Rights Watch. Ist es für Sie jetzt klar, dass der Iran keine Atombombe mehr bauen kann?
Also das kann ich aus meiner Warte als Menschenrechtler gar nicht beurteilen. Ich bin kein Stratege und auch kein Waffenexperte. Was wir halt untersuchen, sind weiterhin Menschenrechtsverletzungen, die werden wir beobachten. Und wie ich das eben schon gesagt habe, was uns natürlich nicht gut gefällt, ist, dass in diesen ganzen Gesprächen Menschenrechte überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und Menschenrechte sind ja auch wichtig für den Handel, für die Wirtschaft. Denn die unterstehen ja gewissen Menschenrechtsrichtlinien. Deswegen werden wir an die deutsche Wirtschaft, an die Weltwirtschaft appellieren, dass sie nicht mit ihrem jetzt offenen Handel zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt.
Wir machen das gleich mal, das Spiel Handel auf der einen Seite und Menschenrechte auf der anderen Seite. Aber vorher würde ich gerne nach Herrn Buchter als Islamwissenschaftler fragen. Herr Tokhus hat das eben so sehr gedankenvoll gesagt. Wir können uns freuen, es ist ein historischer Tag, es ist ein Fortschritt. Sehen Sie das auch so?
Also ich befasse mich wissenschaftlich mit dem Iran seit 23 Jahren, habe dort auch über 1,5 Jahre gelebt, spreche die Sprache, liebe das Land und die Menschen, bin mit dem politischen System sehr vertraut, habe ein Standardwerk über Machtstrukturen im Iran geschrieben, das eben auch zum Standardwerk an US-Universitäten geworden ist im Fach Middle East Studies. Also ich bin und habe dann eben in den Jahren, in denen ich dort lebte und forschte, auch sehr viele Politiker kennengelernt. Ich kenne das System von innen relativ gut und auch die verschiedenen Richtungen, die dort in der politischen Machtelite verfolgt werden, und kenne auch die roten Linien, die alle Mitglieder der Regimeelite einhalten müssen, wenn es dann heißt, Schulterschluss zu üben, ansonsten bricht das System zusammen aufgrund interner Gegensätze beziehungsweise des Drucks von außen.
Trauen Sie dem Präsidenten?
Es ist so, innerhalb dieses iranischen Machtsystems ist nicht der Präsident die entscheidende Instanz, sondern der Revolutionswächter. Der Revolutionsführer ist laut Verfassung derjenige, der alle Maßnahmen des Parlamentes und der Exekutive, geführt durch den Präsidenten, konterkarieren kann, durch sein Veto.
Ist denn dieser
Revolutionsführer hat diese Verhandlungen mit dem Westen begleitet, in einer relativ vagen, unterstützenden Haltung, sowohl als auch. Er hat nach langen Jahren des Zögerns dann dem Präsidenten freie Hand gegeben, dem Präsidenten Hassan Rouhani, ein Pragmatiker aus dem Inneren des Machtapparats, der sehr erfahren ist. Er hat ihm freie Hand gegeben, diese Verhandlungen jetzt mit sehr viel mehr Energie voranzutreiben. Und auch die Chance, die Präsident Obama eröffnet hat, 2012 dann zu nutzen.
Aber nun hat ja Obama gesagt, die USA hätten weiterhin schwerwiegende Differenzen mit dem Iran. Können Sie einschätzen, wann solch ein Revolutionsführer die Bremse zieht und sagt, nun ist genug mit der Annäherung an den Westen?
Ja, das ist schwer vorherzusagen. Der Revolutionsführer steht für die dogmatisch konservativen Kräfte der Revolution, die das Erreichte bewahren wollen. Das Erreichte heißt vor allem Unabhängigkeit. Das war die große Errungenschaft der iranischen Revolution von 79, Unabhängigkeit gegenüber den Vormachtbestrebungen der USA und des Westens. Und ja, eine iranische Revolution, in der das islamische Element eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Wie wir alle wissen, Verschleierung von Frauen, islamische Regeln, Regularien in allen Bereichen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Und an das will der Revolutionsführer bewahren, mithilfe der ihm treu ergebenen Kräfte und Strömungen innerhalb der Machtelite.
Das heißt, wenn Sie das so beschreiben, könnte es auch jederzeit wieder umkippen?
Es könnte so sein, aber wissen Sie, diese miteinander arbeitenden und auch immer wieder miteinander konkurrierenden verschiedenen Strömungen in der Machtelite sind aufs Engste miteinander verbunden. Sie rivalisieren permanent miteinander, aber sie treten immer geschlossen auf gegen einen gemeinsamen äußeren Feind. Das war in den letzten Jahren immer die Drohung durch Israel beziehungsweise die Drohung eines durch amerikanische Militärinterventionen durchgeführten Regimewechsels von außen. Und sie treten geschlossen auf, wenn es heißt, große Proteste im Inneren mit Gewalt zu unterdrücken, die das Potenzial haben, das System gänzlich zu zerstören.
Wir reden heute Abend über den Iran und fragen, ist das das Ende der Eiszeit? Mit Eiszeit ist gemeint das Verhältnis des Westens mit dem Iran. Und Helmut Schall aus Alt-Mitteln hat angerufen. Guten Abend, Herr Schall.
Ja, grüß Gott, guten Abend.
Grüß Gott. Sie haben das Wort.
Ja, ich finde es etwas bedenklich, dieses Atomabkommen mit dem Iran. Ich, auf gut Deutsch, ich traue dem Iran nicht ganz. Ne? Denken wir, letztes Jahr, da gab es diese Affäre mit der Karine A., als der Iran die Hisbollah unterstützt hat mit Waffen, eine Waffenlieferung wollte dorthin geben. Der Iran unterstützt auch die Hisbollah, eine Terrororganisation. Und der Khamenei, das religiöse Oberhaupt, hat im Oktober noch erklärt, in spätestens 25 Jahren wird Israel von der Landkarte vertilgt sein.
Mhm. Aber nun könnte man doch sagen, Herr Schall, alle sitzen gemeinsam in Wien an der Syrien-Konferenz an einem Tisch. Das ist doch ein erster Schritt.
Warum hat man dem Iran in dem Abkommen eine Frist von 24 Tagen gegeben? Also wenn sich die Atombehörde meldet, hat Iran 24 Tage Zeit, bis sie dann den Besuch abstatten können. Mhm. Normalerweise ist eine Frist von 24 Stunden. Diese Frist dient doch meines Erachtens nur dazu, damit dann der Iran selber irgendetwas verschleiern, verstecken, verbergen kann.
Gut, wir spekulieren jetzt, Herr Schall. Kommen wir mal auf die...
Warum diese Frist von 24 Tagen?
Kann das jemand in der Runde beantworten? Weiß das jemand? Dann lassen wir das mal so stehen, Herr Schall. Das ist natürlich ein Votum des Misstrauens. Aber Herr Schall, was machen wir? Wir hören, die Wirtschaft sagt, da ist ein Geschäft zu erwarten. Unser Wirtschaftsminister war einer der Ersten, der dann im Iran war, als sich diese Veränderung abzeichnete. Sind Sie denn der Meinung, man sollte mit dem Iran jetzt mehr Geschäfte machen, Herr Schall?
Es wird mehr Geld in den Iran reinfließen, natürlich. Und der Iran wird dieses Geld, diese Petrodollar dafür nutzen, seine terroristischen Aktivitäten, Unterstützung von terroristischen Vereinigungen, was er bislang auch gemacht hat, noch in viel stärkerem Maße weiter zu forcieren. Das ist meine Meinung. Ne?
Herr Buchter, ist da was dran als Islamwissenschaftler, dass die Petrodollars dann wiederum in den Terrorismus fließen? Ist da an der Vermutung was dran?
Also auszuschließen ist es nicht, aber es zu beweisen wird sehr schwierig sein. Also man erwartet, dass bis zu 50 und 100 Milliarden US-Dollar, die jetzt auf ausländischen Konten eingefroren sind, in den nächsten Monaten und Jahren freigesetzt werden, in den Iran zurückfließen. Ich vermute, dass der allergrößte Teil dafür in den wirtschaftlichen Wiederaufbau fließt. Denn die Infrastruktur ist marode, die Straßen sind zum Teil kaputt. Jedes Jahr gibt es Dutzende von Flugzeugabstürzen, weil das Land aufgrund der Wirtschaftssanktionen keine Ersatzteile mehr ordern kann für die zivile Luftfahrt. Also es gibt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ziviler Art für diese Gelder, die jetzt frei werden, plus die zu erwartenden Investitionen aus dem Ausland. Und ich glaube, dass Herr Rouhani der ja die Exekutive leitet, in dieser Hinsicht wohl auch Unterstützung durch den Revolutionsführer erhält, der sagt, der Großteil des Geldes wird in den friedlichen Wiederaufbau investiert.
Herr Michalski, wir wollen auf das Thema Wirtschaft und Menschenrechte zu sprechen kommen. Sie sind von Human Rights Watch. Kann man denn aus Ihrer Sicht mit einem Land, in dem gefoltert wird, in dem Menschen hingerichtet werden, in dem es Repressionen gibt, darf man mit solch einem Land Geschäfte machen?
Das ist eine heikle Frage und meistens sind es Sachen, die man im Einzelfall prüfen muss. Also wie wird zum Beispiel jetzt ein deutsches Unternehmen, das im Iran investiert, inwieweit wird es beteiligt sein an direkten Menschenrechtsunterdrückungen? Und da gibt es von der UN die sogenannten Ruggie Principles, das sind Richtlinien, die sind so ein bisschen wie ein Handbuch, die kann man vornehmen und sich durchlesen und danach das abchecken, ob das denn der Fall ist. Und da ist halt die deutsche Wirtschaft gefragt. Also wir sind keine Boykottorganisation. Wir freuen uns, dass es eine gewisse Öffnung gibt. Man darf allerdings auch die Augen vor der Realität nicht verschließen. Wie eben Herr Schall schon am Telefon angedeutet hat, ist der Iran einer der größten Unterstützer des verbrecherischen Regimes von Assad, das Fassbomben auf seine eigenen Leute schmeißt. Wir haben von der Hisbollah gehört. Und im Iran werden nach wie vor unglaublich viele Leute hingerichtet, zum Teil aus nichtigen Gründen. Gerade in den ersten 10 Monaten des vergangenen Jahres waren es mindestens 830 Menschen. Das sind da gibt es nur China, das Land, das noch mehr Menschen umbringt als der Iran.
Aber das heißt, Sie als Menschenrechtsorganisation können eigentlich nur das moralische Plakat hochheben. Mehr können Sie nicht tun?
Nein, wir argumentieren nie mit Moral und auch nicht mit Werten, denn das ist viel zu weich, sondern es sind Rechte. Menschenrechte, die sind irgendwo verbirgt, das kann man überall nachlesen. Und das ist eben auch bei Menschenrechte und Wirtschaft der Fall. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einem sogenannten nationalen Aktionsplan. Das bedeutet, dass sie sich ganz genau jetzt überlegen, welche Richtlinien sie sagen wir, als bindend festlegen werden. Und wir werden da mit anderen Menschenrechtsorganisationen sehr dahinter sein, dass es nicht irgendwelche freiwilligen Selbstverpflichtungen sind, sondern tatsächlich auch Richtlinien sind, die Hand und Fuß haben.
Konkret, haben Sie was dagegen, dass Airbus Flugzeuge an den Iran verkauft?
Es kommt drauf an, ob es diese Flugzeuge zum Beispiel im Inneren einsetzt, zur Bekämpfung von Opposition und Demonstrationen oder aber auch in der Offensive, nämlich zum Angriff auf andere Staaten, dann hätten wir schon was dagegen.
Herr Tokus, Sie sind der Mann mit dem Wörtchen Handel in Ihrem Titel aus der Handelskammer, der deutsch-iranischen Handelskammer. An welchem Punkt bekämen Sie Skrupel und würden sagen, das Geschäft machen wir nicht?
Das würde dort beginnen, wo Waren geschickt werden sollen, verkauft werden sollen, die entweder Wehrtechnik unterstützen oder der internen Repression, so schön heißt das beim Bundesausfuhramt immer. Das heißt, Produkte wie Schilde, wie Schlagstöcke, wie Material, das gegen Demonstranten eingesetzt wird, daran haben wir kein Interesse, daran hatten wir auch in der Vergangenheit kein Interesse und wir unterstützen auch da die Exporteinschränkungen sehr stark. Ich glaube, es entsteht jetzt hier teilweise das falsche Bild, dass mit der Aufhebung der Sanktionen jetzt alles nach Teheran exportiert werden kann, was die Iraner möchten oder was Deutsche
also
vielleicht bereit sind.
Man hat
zu
den
tun.
Eindruck, wenn man die Wirtschaftsdelegation unseres Bundeswirtschaftsministers gesehen hat und verfolgt hat, da sah man förmlich die Hufe scharren.
Da sah man viele Unternehmen, die seit mehr als 100 Jahren zum Teil im Iran sind, die das Land kennen und die ihre Produkte dort an den Mann bringen möchten. Und das ist per se zunächst mal nichts, was zu kritisieren ist. Entscheidend ist, dass wir alle, und daran haben gerade die Unternehmen Interesse, die intensiv mit dem Iran handeln, dass wir verhindern, dass irgendwelche Leute glauben, sie sind aus finanziellen Gründen oder ähnlichen Gründen mit Produkten unterwegs, für die es keine Genehmigungen
gibt.
Aber
Sie könnten doch auch sagen, als Handelsmann und als Handelsvertreter, mit euch mache ich keine Geschäfte, ihr könnt an mir kein Geld verdienen, solange ihr mit Menschenrechten so umgeht.
Das ist eine Entscheidung, die in einzelnen Unternehmen durchaus getroffen wird. Es gibt Unternehmen, die wir kontaktieren von der Handelskammer, die uns sagen, Mit dem Iran machen wir keine Geschäfte, wir machen aber auch keine Geschäfte mit China, wir machen keine Geschäfte mit Russland.
Zum Beispiel die großen Unternehmen, kennen Sie ein großes Unternehmen in der Größenordnung Airbus, Siemens und so weiter?
Nein, keins von den DAX-Unternehmen, aber uns sind diese Unternehmen durchaus im mittelständischen Bereich geläufig. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Nur darüber bräuchte es eine Verständigung. Und der Herr Michalski hat dankenswerterweise den Dialog der Bundesregierung zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte angesprochen. Wir sehen das mit großem Interesse. Es ist vollkommen klar, ein Unternehmen hat vorrangig das Ziel, wirtschaftlich Erfolg zu haben. Ein Unternehmen ist keine Menschenrechtsorganisation. Ein Unternehmen ist aber auch keine Umweltschutzorganisation. Dennoch sind Aspekte des Umweltschutzes, Gender und Ähnlichem durchaus wichtig.
Heißt das, ein Unternehmen kann machen, was es will?
Nein, das bedeutet das nicht, sondern es bedeutet, dass diese Menschenrechtsaspekte selbstverständlich entweder aus rechtlichen Gründen, aber auch weit darüber hinausgehend für Unternehmen durchaus eine Bedeutung haben. Ich kenne sehr viele Unternehmen, die bis zum heutigen Tag Büros im Iran haben. Und ich kann Ihnen sagen, alleine die Existenz dieser Büros, die Erfahrung, die Mitarbeiter, die Kunden dort machen, werben für unsere Werte. Und wenn es mal, was es in der Vergangenheit durchaus gab, auch mal ein Unternehmen gibt, das da Fehlverhalten zeigt. Ich erinnere mich, während der Grünen Revolution gab es ein Unternehmen in Teheran, das hat seinen Mitarbeitern verboten zu demonstrieren. Es gab einen Aufschrei, nicht nur in den Medien, sondern auch unter den anderen Firmen, die gesagt haben, das geht nicht. Das heißt, da wird es dann praktisch und da wird es dann auch schwierig.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und Sie hören, wir reden über den Iran, sind gerade bei dem Thema Wirtschaft auf der einen Seite und Menschenrechte auf der anderen Seite. 08000 441777 für den Fall, dass Sie zustimmen wollen oder sich furchtbar ärgern, dann rufen Sie uns an. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Namen. Ich probiere es. Hamse Kejani, guten Abend, aus Hamburg.
Ja, guten Abend.
Stimmt das mit Kejani?
Ja, Kejani ist richtig.
Sie selber kommen aus dem Iran, leben wie lange schon in Deutschland?
Ja, fast 35 Jahre inzwischen.
So, jetzt reden wir über Ihre Heimat. Mit welchem Gefühl hören Sie uns zu?
Sehr gespalten. Zum Teil freue ich mich, dass über Iran geredet wird und auch finde ich die Diskussion vielfältig und positiv.
Und Ihren Aspekt, Ihre Meinung dazu? Sie haben ja zum Telefon gegriffen und wollten was sagen.
Genau, erstmal schönen Abend an die Runde. Erstmal wollte ich noch kurze Anmerkung machen. Die Anzahl von Hinrichtungen im Iran in Bezug von Bevölkerungsanteile ist der Iran, Herr Michalski kann wahrscheinlich zustimmen, ist er erster Rang, seit Rouhani an der Macht ist. Das möchte ich erstmal loswerden. Mhm.
Können wir das eben mal thematisieren, Herr Kejani? Denn wir haben ja mit Herrn Rouhani als Präsidenten eigentlich in Anführungsstrichen einen liberaleren Herrn Buchta als Islamwissenschaftler. Warum dann mehr Hinrichtungen?
Lassen Sie mich da nochmal anknüpfen.
Wenn es geht, ganz kurz, sonst hört Herr Kejani ungeduldig am Telefon.
Es ist so. Wir hatten ja in der Ära Ahmadinejad einen Präsidenten, der fast noch radikaler war in seinem revolutionären Dogmatismus als der Revolutionsführer selbst. Der Revolutionsführer hat die Vernichtung Israels so sehr thematisiert, sondern der Präsident. Und er hat damit außenpolitisch, wirtschaftspolitisch einen enormen Schaden angerichtet und natürlich den Westen dazu gebracht, die Wirtschaftssanktionen zu intensivieren und zu erweitern. Das hat sich natürlich auch auf die wirtschaftliche Gesamtsituation des Landes negativ niedergeschlagen. Die Armut wuchs. Und es hat dann wohl auch 2012, 2013 eine Situation gegeben, wo wirtschaftlich fast die ganze Luft raus war, wo auch das Regime mit all seinen verschiedenen politischen Richtungen und Gruppierungen begriffen hat, wir müssen jetzt also auch Pragmatikern und Reformern mehr Spielraum erlauben. Das aber war warum, die Möglichkeit, mal, warum Herr Rouhani...
Jetzt geht es durcheinander. Lassen Sie mal, Herr Buchta, etwas kürzer, weil Herr Kejani ist da natürlich am Telefon sitzt.
Also Herr Rouhani hat die Wahl gewonnen als Kandidat der gemäßigten Konservativen, der Reformer und der Pragmatiker. Aber ihm wurden auch von vornherein klare Fesseln gelegt. Man hat ihm gesagt, innenpolitisch im Bereich Menschenrechte, Meinungsfreiheit hast du hier wenig Bewegungsspielraum. Konzentrier dich auf die Verbesserung der Wirtschaft. Wirtschaft und auf eine vorsichtige Entspannung zum Besten.
So, jetzt Herr Kajani, jetzt haben Sie
wieder das. Ich möchte meine Meinung dazu sagen.
Aber natürlich.
Herr Buchter weiß genau, dass die Kämpfe zwischen die verschiedenen Kräfte, die im Iran sind, die Sanktionen sind, haben sie dazu geführt, dass überhaupt Rouhani dazu erlaubt wurde, das an der Präsidentschaft teilzunehmen. Und wenn Sanktionen nicht wäre, wäre solche Personen wie Rouhani gar nicht an die Gelegenheit bekommen, an der Präsidentschaftswahl anzunehmen.
Das habe ich auch und gesagt.
Nochmal, nein. Die Hinrichtungen, die jetzt vermehrt im Iran enorm gestiegen sind, ist ein Zeichen des Machthaber, die würde ich sagen, der Führer von Khamenei und Milizen passt daran, dass die Bevölkerung gesagt wird, Menschenskinder, wir öffnen vielleicht die Türen zu Westen wegen wirtschaftlicher Beziehungen, nicht Reformen.
Gut.
Und nochmal, die Sanktionen sind der Grund, dass das Regime gezwungen war, auf dem Tisch der Gespräche, atomare Gespräche mit dem Westen zu führen.
Mhm.
Das sollen wir nicht vergessen. Das ist einfach, ohne Sanktionen wäre praktisch der weitere, ich bin immer noch dafür, dass die Sanktionen noch im Hinterhalt praktisch nicht ganz aufgehoben sind und jederzeit die Möglichkeit besteht, das Regime im Iran praktisch mit Sanktionen bestrafen, weil dadurch ist ein Krieg zu vermeiden ist.
Herr Kajani, wir reden gleich nochmal über die Wirkung der Sanktionen, als es sie noch gab und über die Auswirkungen, nachdem sie nun nicht mehr vollzogen werden. Aber wir sind noch an einem Punkt und da würde ich nochmal Herrn Michalski hinzuziehen von Human Rights Watch. Wir haben eben gehört, es ist letztendlich entscheidend, dass der Präsident des Irans sich um die Außenpolitik kümmert, die Wirtschaftspolitik vorantreibt, aber innenpolitisch bleibt es so, wie es ist. Heißt das, dass man da im Iran auch mit zwei Augen guckt? Innenpolitisch bleiben wir bei Hinrichtungen und bei Folter, außenpolitisch geben wir uns etwas milder?
Also ich möchte nicht spekulieren, aber es hat sich ja in diesem Kräfteverhältnis bisher überhaupt nichts verändert. Wir sehen eine Verschlechterung der Menschenrechtslage in den letzten Jahren im Iran, obwohl das eine repräsentante Gesicht ein freundliches ist, aber eben nach innen regiert immer noch Khamenei und seine konservativen Schergen. Hm. Und das sehen wir in ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel Unterdrückung von Minderheiten, die Kurden, die Türken, die Araber, religiöse Minderheiten, diese Menschen, Frauen, diese Menschen werden alle unterdrückt. Journalisten leiden in wenigen Ländern so sehr wie im Iran wegen eines Facebook-Eintrags. Ist neulich eine junge Frau zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das war eine Satire auf das Parlament. Also mit solchen Menschenrechtsverletzungen hat unsere Wirtschaft dann auch zu tun und muss da ganz genau hinsehen, was sie da eigentlich macht, auch dann in den eigenen Betrieben. Zum Beispiel Gewerkschaften sind nicht erlaubt. Auf Gewerkschaftsvereinigung stehen hohe Gefängnisstrafen, zum Teil auch Todesstrafen.
Herr Tokus, Sie sind das Vorstandsmitglied bei der Deutsch-Iranischen Handelskammer. Wer hat den Champagner aufgemacht und rechnet mit wie viel Umsatzsteigerung im nächsten Jahr?
Nun, wir rechnen in dem nächsten Jahr sicherlich mit einem zweistelligen Zuwachs der Exporte. Das heißt, wir hatten jetzt im Jahr 2014 ein sehr gutes Jahr für die Situation unter den Sanktionen mit rund 2,4 Milliarden. Wir rechnen, dass wir deutlich irgendwo zwischen 5 bis 7 Milliarden deutsche Exporte haben. Die Bäume werden nicht in den Himmel wachsen. Ganz einfach deshalb, weil der aktuelle Ölpreis relativ niedrig ist, was Liquidität kostet. Und was vorher schon angesprochen worden ist, diese 50 bis 100 Milliarden eingefrorene Gelder, die aus dem Ausland kommen, da kann ich Ihnen sagen, die sind schon mehrfach verplant. Ja, die sollen einerseits dafür dienen, petrochemische Projekte fertig zu machen, 29 Milliarden. Die sollen dazu dienen, iranische Auslandsbanken wieder mit Liquidität zu versorgen, auch fast 30 Milliarden. Der Iran wird jeden Dollar, jeden Euro, der aus diesen Geldern kommt, intern benötigen, weil die Bevölkerung erwartet ja jetzt nach Aufhebung der Sanktionen, dass sie das irgendwo auch in ihrem tagtäglichen Leben spürt, dass sie das wahrnimmt. Und das ist im Augenblick ehrlich gesagt meine größte Sorge, dass die Iraner nach vielen Jahren, wo sie gelitten haben, wo die Lebenshaltungskosten stark angestiegen sind, jetzt sehen, die Sanktionen fallen weg, aber es verändert mein alltägliches Leben nicht. Die Preise gehen nicht herunter. Ich kann mir keine Auslandsreise leisten. Ich habe Schwierigkeiten, die Gebühren für die Universitäten zu bezahlen. Ich
glaube, das ist auch ein gutes Thema. Wenn Sie diese Gedanken haben, wäre das doch aber ein Motiv, über den Handel nachzudenken, weil das wirtschaftliche Fortkommen schlägt sich letztendlich nicht in dem Alltag der Menschen, sprich im Lebensstandard, nieder. Da könnten Sie doch auch sagen, dann machen wir das nicht.
Nein, das genaue Gegenteil ist richtig. Wir haben im Iran eine Industrienation, eine Nation, die vor den Sanktionen zum Beispiel 1 Million Kfz gebaut hat. Das sind Möglichkeiten für Arbeitsplätze für junge Leute. Das dient diesem Land. Das ist das, was wir im Augenblick auch sehr stark von iranischer Seite bekommen. Die sagen uns, Leute, hört nicht auf, nur mit uns zu handeln, uns nur zu verkaufen. Gebt uns die Chance, zusammen Produkte zu entwickeln, im Iran zu produzieren, in der Region zu vertreiben. Und das dient dann auch tatsächlich dem normalen Iraner auf der Straße. Und das sollte unser Ziel sein.
Reza Moschrev aus Bremen ist Deutsch-Iraner und Jurist. Guten Abend, Herr Moschrev.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Wir reden über Ihr Land.
Ja.
Aus welchem Grund haben Sie zum Telefon gegriffen?
Ich habe natürlich die Sendung verfolgt, bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Es geht immerhin um mein Heimatland, wobei ich auch mittlerweile seit 15 Jahren in Deutschland lebe und Deutschland genauso gut als mein Heimatland bezeichnen könnte.
Sie sagen, Sie sind hin und her gerissen. Was reißt Sie hin und her?
Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, finde ich. Und ich finde, dass meiner Erachtens nach die Diskussionen manchmal nicht dahin gehen, wo die hin müssen. Also ich kam vor ca. 15-16 Jahren nach Deutschland damals, musste auch Asyl beantragen, also war politisch verfolgt, habe damals an die Studentenbewegung teilgenommen, wurde festgenommen und musste halt flüchten. Nach 15 Jahren leben in dem Sinne in europäischen Freiheit und muss ich dazu sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das iranische Regime in engem Zusammenhang mit europäischen Machthaber bzw. mit Israel sogar, mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. Dieses Regime lebt davon, dass da gemeinsame Feinde erschaffen werden.
Herr Moschrev, ich glaube, es war ein Versprecher. Sie haben eben gesagt, dass das iranische System mit Saudi-Arabien und Israel zusammenarbeitet. Das haben Sie wahrscheinlich so nicht gemeint, oder?
Zusammenarbeiten in dem Sinne nicht offiziell, nicht auf der offiziellen Ebene. Aber wenn man das in dem Sinne so betrachtet, Iran braucht dieses Regime, dieses Mullah-Regime braucht immer zum Überleben ein gemeinsamer Feind.
Okay, so und haben Sie es gemeint, ein gemeinsamer
genau.
Feind, ja.
Manchmal von innen heraus, manchmal nach außen.
Würden Sie denn sagen, dass das, was jetzt passiert, was wir gehört haben, dass diese Sanktionen, die jetzt aufgelöst worden sind, ist das eine Öffnung des Irans zum Westen hin?
Das glaube ich kaum.
Warum
das
nicht?
Das glaube ich kaum. Was bringen diese Auflockerungen? Es werden Gelder aufgelockert, also Gelder, die gesperrt waren, werden freigegeben. Das wird aber definitiv nicht bei dem Volk ankommen. Das ist, die werden sich aufrüsten wollen, die werden sich wieder zusammen in dem Sinne rasten wollen. Die haben ein Riesenproblem gehabt. Zeitlang haben die versucht, das Öl gegen Gold zu tauschen, zu den damaligen Goldpreisen, die richtig hoch waren. Mittlerweile ist das Goldpreis im Keller. Da hat die Regierung, das Regime, viel Verlust erleiden müssen. Rouhani hat natürlich nach außen hin ein sehr, sehr liberales Gesicht. Das gehört auch dazu. Aber wie eben gerade angesprochen worden ist, im Innenverhältnis ist der Druck wesentlich höher als zu der damaligen Präsidentschaften von der Ahmadinejad.
Ja, das liberale Gesicht würde ich gerne mal aufgreifen, Herr Moschrev. Sie haben gesagt, der Präsident hat ein liberales Gesicht. Herr Buchter, sind die Diplomaten auf dieses liberale Gesicht ein bisschen reingefallen?
Nein, das glaube ich nicht. Jeder Diplomat, jeder Außenpolitiker im Westen befasst sich eben mit den Machtstrukturen im Iran. Und die wissen, dass die Macht ungleich verteilt ist. Der Präsident macht die Außen- und Wirtschaftspolitik und der Revolutionsführer bewahrt das revolutionäre Erbe nach innen und hat innenpolitisch in der Justiz, im Polizeiapparat, in der Armee das Sagen. Das ist verfassungsmäßig so festgelegt und ist auch relativ schwer zu verändern. Es gibt Möglichkeiten dazu, in etwa wenn jetzt Pragmatiker und Reformer die Herrschaft über das Parlament erringen. Das heißt, es stehen am 28. Februar neue Wahlen an. Wenn bis dahin zumindest der Eindruck, dass sich die Wirtschaft jetzt verbessern wird, dass die Sanktionen fallen und diese Hoffnung sich breit macht unter der Bevölkerung, wird diese bevorstehende wirtschaftliche Öffnung, die Aussicht darauf, eben sehr viele Iraner überzeugen, ihr Kreuz bei den Wahlen für Reformer und Pragmatiker zu machen, das zur Folge haben wird, dass reformerisch-pragmatische Kräfte die Mehrheit im Parlament gewinnen und dann können sie Gesetzesinitiativen in Gang setzen.
Will das denn auch der Revolutionsführer?
Der wird das dann versuchen zu blockieren mit den Machtinstrumenten und Institutionen, die er kontrolliert. Aber es wird ein entschieden härterer und schwierigerer Abwehrkampf gegen diese vorsichtige Öffnung. Und ich möchte noch einmal kurz auf das zurückgreifen, was Herr Tokus sagte. Ich denke auch, dass ein großer Teil des jetzt auf Iran herabsegenden Dollarregens aus den eingefrorenen Guthaben im Ausland doch in die Infrastruktur, in bestimmte Investitionsprojekte fließt, die vielleicht nicht innerhalb von 2 oder 3 Monaten, aber innerhalb von einem Jahr doch einem erheblich größerem Teil der Bevölkerung als jetzt zugute kommt, was sich in deren Verhalten und deren Einstellung zum System und zu bestimmten Politikern, die das System repräsentieren, niederschlagen wird. Das
heißt, woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Weil ich eben sehr oft im Iran war, über die letzten 23 Jahre hinweg. Ich habe sehr viele iranische Freunde. Und es gibt diese Hoffnung auf eine langsame, vorsichtige Öffnung. Mhm. Und eine wirtschaftliche Öffnung, die jetzt sich langsam abzeichnet, wird eben zwangsläufig auch zu einer politischen Öffnung führen. Wir kennen dieses Muster ja nach dem Wandel durch Annäherung. Wenn es den Menschen besser geht, wenn sie mehr Freiräume haben, mehr konsumieren können, freier sind, dann schlägt sich das auch nieder in einer größeren Bereitschaft, sich eben auch für mehr demokratische Rechte einzusetzen. Wir haben das in der DDR erlebt und ich bin da verhalten zuversichtlich, also sehr vorsichtig optimistisch, dass sich da in den nächsten Jahren etwas ändern könnte. Natürlich kann man nie ausschließen, dass es zu einem Rückschlag kommt durch die Konservativen, aber ich bin zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren verhalten optimistisch.
Dann fragen wir mal Herrn Michalski von Human Rights Watch. Sind Sie auch verhalten optimistisch? Und ich setze noch eine Frage hinten dran. Das Atomabkommen wird als ein Sieg der Diplomatie gefeiert. Ist es für Sie aus Sicht der Menschenrechte auch ein Sieg der Diplomatie?
Also zunächst einmal zum Handel durch Wandel. Was das betrifft, bin ich nicht verhalten optimistisch, sondern verhalten pessimistisch, denn die Geschichte hat bisher gezeigt, auch die DDR, dass ohne politischen Druck es keinen Wandel gibt und keine Veränderung. Wir treiben ja auch Handel mit Saudi-Arabien seit Jahrzehnten und dort ist die Menschenrechtslage nach wie vor verheerend. Da gibt es auch keine große Annäherung. Was wir also brauchen, ist immer wieder ein Druck unserer Politiker und von der Zivilgesellschaft und aber auch ein gutes, richtiges Bewusstsein der aufgeklärten Wirtschaft. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wie tricky das sein kann. Ein Beispiel aus dem Sport. Jetzt hat der Weltverband des Volleyballs die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften für dieses Jahr an den Iran gegeben. Der Iran ist das begeisterte Volleyballland der Welt, denn die haben eine Weltmeisterschaft gewonnen. Aber in die Stadien dürfen keine Frauen. Die dürfen in Fußballstadien, die dürfen in andere Stadien, aber in Volleyballstadien dürfen die nicht. Und das ist natürlich eine Diskriminierung. Das ist jetzt erstmal ein bisschen harmlos, wenn man das Gesamtgesellschaft betrachtet. Aber es ist eine verdammte Diskriminierung der Frauen. Und wenn wir solche Geschichten auch haben in der Wirtschaftswelt, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir Menschenrechte verkaufen aufgrund wirtschaftlicher oder strategischer Überlegungen. Denn das geht immer in die Hose. Stabilität gibt es nur und auch wirtschaftlichen Wohlstand gibt es immer nur im Einklang mit Menschenrechten.
Aber da was soll denn? Da möchte ich kurz einhaken bei dem, was Herr Michals gesagt hat. Da bin ich nicht seiner Meinung. Also die gesellschaftliche Situation in Iran unterscheidet sich grundsätzlich von der in Saudi-Arabien. Wir haben im Iran ein relativ frei gewähltes Parlament, das natürlich bestimmte Loyalitätsbezeugungen der Kandidaten abverlangt, aber wo zum Beispiel auch weibliche Kandidaten gewählt werden können. Wir haben im Iran weibliche Minister. Frauen haben im Iran das Wahlrecht. Mhm. Wir sehen, die Situation der Frau ist viel besser als zum Beispiel in Saudi-Arabien.
Herr Buchter, seien Sie mir nicht böse. Lassen Sie uns das jetzt nicht vergleichen.
Gibt.
Weil ich glaube, wir sind bei dem zentralen Punkt, der Herr Michalski ist, das Beispiel des Volleyballs und die Frage, die ich dann an Herrn Michalski noch mal habe. Wir haben Herrn Tokus hier im Studio als Handelskammervertreter. Was würden Sie dem denn zurufen? Was kann Wirtschaft tun, um diese Verhältnisse zumindest ja, zu beeinflussen?
Wirtschaft soll offen sein für solche Bedenken und solche Gefahren und soll dann auch entsprechend handeln.
Was heißt das? Wie?
Da können wir gerne mit der Wirtschaft darüber sprechen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, gibt es klare Richtlinien. Das sind die sogenannten Ruggie-Prinzipien der Vereinten Nationen. Mhm. Das kann man benutzen wie so ein Handbuch und dann wird einem auch nichts passieren. Aber es ist zum Teil halt kompliziert, weil die Menschenrechtsverletzungen sehr weit in die ganz inneren gesellschaftlichen Verzweigungen gehen und da muss man sehr sensibel sein.
0800 441777 ist unsere Telefonnummer und wir reden über das Thema heute, was ist von dem Iran zu erwarten, nachdem nun die Sanktionen nicht mehr greifen, sondern aufgelöst worden sind. Und die Frage an Sie, trauen Sie dem Iran, soll man mit dem Iran mehr Geschäfte machen? Über eines haben wir noch gar nicht gesprochen, meine Herren. Wenn sich der Iran nun dem Westen öffnet, inwieweit verschiebt das die Kräftekonstellation im Nahen Osten? Ich fange mal erstmal mit Herrn Tokus an. Sie haben lange im Iran gelebt. Haben Sie das Gefühl, erstens gibt es da eine Öffnung und wird das die Balance in dieser Region verschieben?
Also es gibt eindeutig eine Öffnung des Irans gegenüber dem Westen. Ich glaube nicht, dass es die Balance verändert, sondern wir akzeptieren eigentlich jetzt nur einen Zustand, der schon vorher vorhanden war. Es ist völlig eindeutig, dass es weder im Irak noch in Afghanistan, nicht in Syrien, schlussendlich auch nicht in den Gaza-Gebieten oder Libanon wird es ohne den Iran keine Lösung geben. Das Entscheidende jetzt ist, dass man das anerkennt. Ich denke, was mit den Gesprächen in Wien auch schon angefangen hat. Der nächste Punkt wird sein, dass man dem Iran auch deutlich macht, dass es dazugehört, wenn man Regionalmacht sein möchte, eben auch Verantwortung für die Region zu übergeben. Und da gibt es einzelne Zeichen, insbesondere im Irak und bei der Bekämpfung des Islamischen Staates, wo ich sage, das sind so kleine Anzeichen, wo man sieht, da verhält sich der Iran durchaus verantwortlich und kooperiert auch mit Ländern, wo man sich das früher sicherlich nicht hätte vorstellen können.
Herr Buchter, was passiert aber, wenn der Iran sich dem Westen öffnet, der Westen dem Iran die Hand reicht? Was passiert dann in Saudi-Arabien und was passiert dann in Israel?
Also ich glaube, dass sich diese abzeichnende wirtschaftliche Öffnung gut ist für das Land. Es wird das Land wirtschaftlich stärken. Iran wird dann auch bemüht sein, sein Handel mit den regionalen Nachbarn zu intensivieren. Iran hat eine geostrategische und geopolitisch enorm wichtige und günstige Lage. Iran ist ein Durchgangsland für viele Rohstoffe, für Öl, Gas, ist ein Handelstransitland als Verkehrsknotenpunkt. Iran wird durch eine wirtschaftliche Öffnung wirtschaftlich gestärkt und dadurch ist mehr Anreiz da, sich auch konstruktiv mit den Nachbarländern im Bereich Handel und Wirtschaftsaustausch ins Einvernehmen zu setzen.
Aber diese wirtschaftliche Stärkung kann die nicht dazu führen, dass die Rivalität zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien noch weiter zunimmt?
Länder, die viel Handel miteinander treiben, führen kaum Krieg miteinander. Und darauf setze ich. Ich setze auch darauf, dass, um nochmal auf diese Verschiebung der innenpolitischen Machtverhältnisse hinzuweisen, wenn Herr Rouhani und seine Anhänger die Kontrolle über das Parlament gewinnen, haben sie zwei wichtige Machtinstitutionen in der Hand, die Exekutive und die Legislative, was sie natürlich ertüchtigen wird, auch außenpolitisch andere Akzente zu setzen. Die iranische seit der iranischen Revolution 79 gibt es diesen Dualismus, dieses Nebeneinander von revolutionär aggressiven militärischen Tendenzen und die Wahrung der nationalstaatlichen Interessen.
Aber nochmal meine Frage, es gibt ja zwei
Rivalen. Der Herr Rouhani, der als Präsident natürlich versuchen wird, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, wird die nationalstaatlichen, auf friedliche Kooperation gesetzten Interessen natürlich mehr fördern, als jetzt dieses revolutionäre, aggressive Dogma.
Gut. Sie sind mir nicht böse, wenn wir nicht zu sehr detailliert in die innenpolitischen Verhältnisse des Irans eintauchen, weil wir haben noch eine Anruferin, Karin Krane aus Meldorf. Guten Abend, Frau Krane.
Guten Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ja, danke schön. Ich sag mal, ich bin nun keine Profi-Wissenschaftlerin, was jetzt nun die Politik dort angeht, aber ein bisschen bin ich schon politisch interessiert und wissend. Meines Erachtens, also das ist meine Einstellung, ist es nicht ein Sieg der Diplomatie, das halte ich für ziemlich übertrieben, ganz im Gegenteil, weil ich das humanitärische, es geht um Menschen, sehe ich in keinster Weise irgendwo, dass die Menschen dort in Schutz genommen werden und vor allen Dingen auch nicht Frauen. Und das hätte man ein bisschen berücksichtigen müssen. Für mich steht nicht die Wirtschaft, und letzten Endes ist es ein Sieg der Wirtschaft und nichts anderes. Der wirtschaftliche Aspekt steht im Vordergrund, aber nicht der Mensch. Und das finde ich ganz, ganz traurig, ganz, ganz traurig.
Was heißt das denn?
Das Zweite ist...
Ja, machen Sie erst das Zweite.
Das Zweite ist, dass ich der Meinung bin, klar, es geht ihnen wirtschaftlich immer schlechter. Was macht man selber, wenn man kein Geld hat? Man ist zu allem bereit. Hauptsache, man kommt wieder zu Geld irgendwo. Nicht? Und was ich vermisse bei sämtlichen Expertengesprächen, denen ich natürlich auch sehr gerne zuhöre, oder politischen Gesprächen, dass ich immer ganz oft, ich glaube, ich denke doch, aber letzten Endes kann auch kein Experte und kein Politiker sagen, ob man wirklich dem Iran, was den Atombombenbau betrifft, vertrauen kann. Die Garantie hat keiner.
Gut, den Aspekt hatten wir zu Beginn der Sendung und keiner kann das sagen. Da ist man natürlich im Ungewissen und da muss das Wort Vertrauen her. Aber Sie haben einen entscheidenden Satz gesagt, die Wirtschaft steht für Sie dort im Mittelpunkt und alles andere wäre wichtiger. Wenn Sie diesen Satz so sagen, was würde das denn für den Bundeswirtschaftsminister Gabriel bedeuten? Was würden Sie denen sagen?
Was würde ich dem Herrn Gabriel sagen? Ich würde sagen, Herr Gabriel, hartes Wort vielleicht, ein harter Vorwurf, aber dazu stehe ich dann auch. Ich vermisse das Denken bei vielen Politikern. Man hört immer, wir stehen ja für Menschen ein und. Aber letzten Endes wird für den Menschen eigentlich nichts gemacht. Sondern in erster Linie auch, er war ja gerade in Kuba und. Er weiß, was in Kuba los ist, auch menschenrechtlich. Ich bin da vielleicht sehr, sehr radikal. Ich finde, mit solchen Ländern dürfte man gar keine Geschäfte machen.
Gut.
So sehe ich das.
Wollen wir das nochmal hinterfragen mit Herrn Michalski von Human Rights Watch? Hilft sowas? Keine Geschäfte? Boykott? Hilft das den Menschenrechten?
Nein, das hilft überhaupt nichts. Also Öffnung ist immer ganz wichtig. Wir sehen das ja zum Beispiel in Nordkorea, dass ein völlig in sich geschlossenes Land, was zu unzugänglich ist, da kann man auch gar nichts mehr machen. Da gibt es gar keinen menschenrechtlichen Druck. Was allerdings die Dame eben gesagt hat, hat natürlich eine große Wahrheit. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und als die Vereinten Nationen gegründet worden sind, da ist man von drei Körben ausgegangen. Friede, Wohlstand und Menschenrechte. Wobei der Korb Menschenrechte immer so ein bisschen verkümmert dasteht. Aber ohne Menschenrechte kann es keine Stabilität geben. Und Zwangsregime werden immer irgendwann mal instabil und werden gefährlich. Und dann kann immer irgendeiner auf den roten Knopf drücken und irgendeine Bombe starten oder die ein oder andere Terrororganisation die Macht übernehmen. Also die Gefahr besteht drin und deswegen müssen wir alle, Wirtschaft, Kultur, Diplomatie, so kunstvoll sie auch sein mag, dafür sorgen, dass Menschenrechte ernst genommen werden in allen Gesprächen und in allem Handeln.
Nehmen wir mal den Satz, es ist ein Stellvertreterkrieg in Syrien. Auf der einen Seite ist der Iran, der unterstützt Assad, und auf der anderen Seite ist es Saudi-Arabien, die wiederum unterstützen die Milizen. Bleiben wir mal bei Assad. Herr Toku, Sie sind zwar ein Handelsmann und ein Geschäftsmann, vielleicht kein Außenpolitiker und auch kein Politiker, trotzdem die Frage, hätte die Wirtschaft oder hat die Wirtschaft in Zukunft für Sie den Einfluss, dass man auch auf den Iran Einfluss nehmen kann, was den Syrienkrieg angeht?
Ich glaube, dass es so eine direkte Verknüpfung übertrieben ist. Aber es ist eine Plattform, im Grunde, wie es vorher gesagt worden ist. Wirtschaft schafft Begegnung, schafft Einfluss. Kultur durchaus, wenn das Berliner Ensemble, wie es vor den Sanktionen war, in Teheran auftritt, vor Hunderten von begeisterten Iranern, dann verändert das die Leute, wenn sie so einen Abend erleben. Genau das Gleiche gilt für Sport. Ich würde nur gerne noch mal ganz ernsthaft widersprechen dem, was vorher gesagt worden ist. Die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft hat jetzt 10 Jahre Sanktionen und enorme Verluste mitgemacht, um an dieses Ziel zu kommen. Das heißt, dass das ausschließlich wirtschaftliche Dinge sind, ist falsch. Es ist auch nicht alleine eine Frage von, welches Vertrauen haben wir vom Iran. Was heute Abend noch nicht gesagt worden ist, ist, dass diese Vereinbarung bis ins Jahr 2024 geht. Das heißt, es gibt umfangreiche Überprüfungen. Wir sind nicht an einem Punkt, wo wir sagen, wir vertrauen dem Iran jetzt und machen die Augen zu.
Ich bleibe noch mal beim Syrienkrieg, Herr Buchta. Welche Chance sehen Sie aufgrund der in Anführungsstrichen Öffnung des Irans Richtung Westen, dass das Einfluss hat auf die Syrien-Konferenz in Wien, sprich Einfluss hat darauf, dass man die Rivalen, nämlich Iran und Saudi-Arabien, eventuell zusammenbringen könnte?
Die Amerikaner sind ja der erstrebte Hauptpartner der Iraner. Über Jahrzehnte hinweg mit Iran verbunden durch eine innige ideologische Gegnerschaft. Jetzt aber darauf angewiesen, miteinander zu kooperieren, um den IS einzudämmen und zu vernichten und die Reste der nationalstaatlichen Ordnung, sprich im Irak und Syrien, aufrechtzuerhalten. Durch die Öffnung des Landes wird natürlich eben der Präsident gestärkt, der eine pragmatische und auf Frieden und Kooperation gesetzte Innen- und Außenpolitik forcieren will. Wenn die Iraner jetzt aber an Assad dauerhaft festhalten und er eben diese fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen fortsetzt und auch sonst eine sehr destruktive Politik pflegt, werden die Amerikaner natürlich auch auf den Iran Druck ausüben und ihm möglicherweise auch mit einer Wiedereinführung oder verzögerten Lockerung der Sanktionen drohen, was natürlich ein Anreiz für den Iran wäre, auch eine konstruktivere Politik im Hinblick auf Syrien und den Machthaber Assad zu verfolgen. Sprich, Irans bedingungslose Unterstützung für Assad zu relativieren. Da bin ich also eben auch verhalten optimistisch.
Und was sagen Sie zu dem Verhältnis Saudi-Arabien und dem Iran? Wird sich das verändern können oder bleiben das Erzfeinde aufgrund der religiösen Auseinandersetzungen?
In diesem Teilaspekt bin ich eher pessimistisch. Ich glaube, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren nicht auflösen wird. Das ist eine Erzfeindschaft, die religiös-konfessionell begründet ist und die sich jetzt nicht kurzfristig abbauen lässt. Also da bin ich eher pessimistisch.
Herr Michalski, wie sehen Sie das in der Zukunft? Denken Sie, glauben Sie, dass die Menschenrechte jetzt mehr ins Visier rücken, dass es transparenter wird, dass Sie mehr erfahren als vorher nach der sogenannten Öffnung, oder bleibt das eher beim Alten Ihrer Einschätzung nach?
Also da kann man nur ganz stark hoffen. Wir haben schon Pferde kotzen sehen und von Vertrauen Staaten gegenüber kann aus unserer Sicht nie die Rede sein, denn wir sind ja ein Watchdog, Human Rights Watch, beobachtet, kontrolliert, greift mit dem Finger in die Wunde und brüllt das dann auch heraus, was nicht richtig ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Frieden mit Syrien oder in der Region nur möglich sein könnte, dass Assad irgendwie eine Rolle noch spielt, dann muss man ihn dann aber sofort danach den Prozess machen. Das heißt also, unter Menschenrechtsgesichtspunkten bin ich da ganz vorsichtig und aber voller Hoffnung. Mehr bleibt einem da nicht übrig. Wir müssen halt unsere Politiker darauf drängen, dauernd immer wieder daran zu arbeiten, dass eine menschenrechtsgerechte Lösung gefunden wird.
Wenn Sie mal ganz kurz nochmal zurückschauen in der Entwicklung, was den Iran angeht, hat sich das verbessert? Würden Sie die Kurve zur Verbesserung hinzeichnen oder hat sich das eher verschlechtert mit den Menschenrechten?
Ja, in der letzten Zeit hat sich das eher verschlechtert. Und zwar die Niederschlagung von Journalisten, Bloggern, Leuten, die sich in den sozialen Medien frei ausdrücken möchten, haben wir seit der Revolution 2009 verstärkt hier gesehen.
Sie hören es im Hintergrund, unsere Schlussmusik. Vielen Dank in die Runde, vielen Dank nach Berlin, dass Sie sich die Zeit heute Abend genommen haben und vielen Dank all denen, die angerufen haben. Wir sprachen heute Abend in der Redezeit über das Thema das Ende der Eiszeit. Was ist vom Iran zu erwarten? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen gehen wir sozusagen an den Spielfeldrand mit der Redezeit. Wir fragen, wo bleibt das Fair Play, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten? Sowas gibt es und wir reden morgen darüber, wo bleibt das Fair Play. Sie können sofort schreiben, ndr.de/redezeit oder uns anrufen, morgen ab 20.30 Uhr. Wo bleibt das Fair Play, wenn Menschen am Fußballplatz ausrasten? Vielleicht sind Sie ja sogar betroffen. Dann rufen Sie uns an morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.